Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem zweiten Buch Samuel, die Kapitel 10 und 11. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. David ist inzwischen der Nachfolger von König Saul geworden und damit der zweite König in der Geschichte Israels. Jerusalem hat er zur Hauptstadt seines Reiches gemacht und durch eine Reihe von Feldzügen die Grenzen Israels gesichert und zusätzliche Gebiete hinzugewonnen. Bereits in Kapitel 8 des 2. Samuel-Buches wurde über Davids Königsherrschaft positiv vermerkt: So war David König über ganz Israel und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Die Regierungszeit Davids als König über ganz Israel beträgt rund 33 Jahre. Dieser Zeitraum wird später als Blütezeit Israels in die Geschichte eingehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen all die Jahre hindurch von den Nachbarvölkern in Frieden gelassen werden. Im 2. Samuel-Buch Kapitel 10 wird geschildert, wie sich aus scheinbar gut nachbarlichen Beziehungen ein neuer Konflikt entwickelt. Hier zunächst die Verse 1-3. Und es begab sich danach, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David: Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Als nun die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? In der Vergangenheit hatte es zwischen Israel und dem ostjordanischen Königreich der Ammoniter schon öfters Spannungen gegeben. Deshalb wohl das Misstrauen gegenüber David. Seine Geste der Freundschaft wird völlig missverstanden. Und Hanun, der Sohn des verstorbenen Ammoniterkönigs, lässt sich zu einer harschen Reaktion hinreißen. Weiter ab Vers 4. Da nahm Hanun die Gesandten Davids und ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden, bis unter den Gürtel, und ließ sie gehen. Hanun weiß ganz genau, wie er Davids Leute demütigen kann, denn Bart und Gewand sind in dieser Kultur Zeichen der Würde eines Mannes. Indem er den Gesandten aus Israel beides zur Hälfte abschneiden lässt, verspottet er damit zugleich ihren Auftraggeber, also König David. Weiter ab Vers 5. Als das David angesagt wurde, sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich bei David in Verruf gebracht hatten, sandten sie hin und warben an die Aramäer von Bet-Rehob und die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk, und von dem König von Macha 1.000 Mann und von Tob 12.000 Mann. Kleine Ursache, große Wirkung. Die Ammoniter merken recht schnell, dass die Schmähung von Davids Gesandten ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Ob sie sich aber tatsächlich vor einem Rachefeldzug Davids fürchten müssen und deshalb von ihren Nachbarn Unterstützung anfordern, ist fraglich. Manche Bibelausleger vermuten deshalb, dass die Ammoniter in Wirklichkeit nur einen Anlass suchten, um Israel angreifen zu können. Demnach wäre die demütigende Behandlung von Davids Abgesandten mit der Absicht geschehen, eine feindselige Reaktion der Israeliten zu provozieren. Wie es auch sei, nachdem die Ammoniter auch noch Unterstützung angefordert haben, kann David nicht einfach tatenlos abwarten, was als nächstes passiert. Sein Eingreifen jedoch löst eine ganze Reihe von Ereignissen aus. Ich lese weiter ab Vers 7. Als das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute. Und die Ammoniter zogen aus und stellten sich auf zum Kampf vor dem Eingang des Tores. Die Aramäer aber von Zoba, von Rehob, von Tob und von Macha standen für sich auf freiem Feld. Als Joab nun sah, dass der Angriff gegen ihn gerichtet war von vorn und von hinten, wählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil aus und stellte sich den Aramäern entgegen. Und das übrige Kriegsvolk tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass er sie gegen die Ammoniter aufstelle, und sprach: Werden mir die Aramäer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe. Werden aber die Ammoniter dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei ganz getrost, damit wir die Stärkeren bleiben für unser Volk und die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Soweit die Verse 7-12. Joab, der Feldhauptmann der Israeliten, wählt also die erfahrensten Krieger aus, um zunächst die Aramäer zu schlagen. Sein Bruder Abishai soll sich mit dem übrigen Kriegsvolk, also den nicht ganz so erfahrenen Kriegern, in der Nähe der umkämpften Stadt gegen die Ammoniter aufstellen. Falls die Lage an der einen oder der anderen Front zu brenzlig werden sollte, werden die einen den jeweils anderen zur Hilfe eilen. Bemerkenswert, dass Joabs Worte einerseits von militärischem Sachverstand zeugen. Andererseits ist es ihm wichtig, dass Gottes Wille zum Tragen kommt. Weiter ab Vers 13. Und Joab rückte an mit dem Volk, das bei ihm war, um gegen die Aramäer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Und als die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor Abishai in die Stadt hinein. Da ließ Joab ab von den Ammonitern und kam nach Jerusalem. Und als die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sammelten sie sich. Und Hadad-Eser, der König von Zoba, sandte hin und ließ die Aramäer jenseits des Stroms in den Kampf ziehen, und sie kamen nach Helam und Schobach, der Feldhauptmann Hadad-Esers, an ihrer Spitze. Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan und kam nach Helam. Es kommt nun also zu einer weiteren Schlacht, diesmal auf ostjordanischem Gebiet. Während vorher Kriegsleute, also gewissermaßen Berufssoldaten, eingesetzt wurden, scheint nun ein Volksheer gegen Hadad-Esers Männer in den Kampf zu ziehen. Denn hier ist nun nicht mehr von Kriegsleuten die Rede, sondern von ganz Israel. Außerdem wird dieses Heer von David selbst angeführt. Weiter im Bibeltext. Und die Aramäer stellten sich gegen David auf, um mit ihm zu kämpfen. Aber die Aramäer flohen vor Israel, und David vernichtete von den Aramäern 700 Wagen und 40.000 Mann. Und Schobach, den Feldhauptmann, erschlug er, dass er dort starb. Als aber alle Könige, die unter Hadad-Eser waren, sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihm untertan. Und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern hinfort zu helfen. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 10. Nach dem Sieg der Israeliten gegen die Aramäer sind nun also die Ammoniter, die diese ganze Reihe von Konflikten ausgelöst haben, isoliert. Sie wagen es nicht mehr aufzumucken. Wir erreichen Kapitel 11. Und während wir David eben noch als siegreichen König erlebt haben, geht es nun ein weiteres Mal um eine seiner schwachen Seiten. Vielleicht ahnen Sie es schon. David betätigt sich erneut als Herzensbrecher, schadet damit jedoch anderen und sich selbst. Anders ausgedrückt, der Herzensbrecher sorgt für jede Menge Herzeleid. Ja, im Grunde führt sein Verhalten dazu, dass sich die Menschen damals und die Menschen heute fragen: Wie bitte? Dieser David soll ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen sein? Nun, offenbar ist es so. Denn Gott wäre wohl noch heute auf der Suche nach einem solchen Mann, wenn dieser frei von Sünde hätte sein sollen. Ich selbst empfinde es übrigens als Ermutigung, dass David in der Bibel nicht wie ein Heiliger dargestellt wird, der über jeden Zweifel erhaben ist. Denn wer von uns könnte behaupten, vor Gott mit völlig weißer Weste dazustehen? Der erste Vers von Kapitel 11 knüpft direkt an das vorangegangene Kapitel an. handelt also von militärischen Konflikten. Auf eine etwas seltsam klingende Formulierung im ersten Teil des Verses werde ich gleich noch eingehen. Es wird berichtet: Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Die auffällige Formulierung, die ich eben schon ansprach, lautet: zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen. Das hört sich fast so an, als ob es wie in unseren heimischen Wäldern Jagd- und Schonzeiten gegeben hätte. Nur eben, dass in diesem Fall Menschen aufeinander Jagd gemacht haben. Doch so seltsam dieser Vergleich klingen mag, er scheint mir gar nicht so weit hergeholt zu sein. Selbst heute noch werden manche militärischen Aktionen so geplant, dass das Wetter der einen oder anderen Seite gezielt schadet oder nützt. Aus dem Zweiten Weltkrieg ist bekannt, dass manche Wintermonate mit eisigen Temperaturen sowohl den Soldaten als auch den Zivilisten mehr Leid zugefügt haben als die feindlichen Truppen. Und im Vietnamkrieg kamen die Kämpfe während des Monsunregens teilweise fast zum Erliegen, weil manche Landstriche im Schlamm zu versinken drohten. Warum es im alten Orient bestimmte Zeiten gab, in denen die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, wie es hier heißt, ist mir nicht bekannt. Vielleicht spielten die ergiebigen Regenfälle im Frühjahr eine Rolle. Aus Vers 1 unseres Bibeltextes geht lediglich hervor, dass Davids Leute diesmal rigoros gegen die Ammoniter vorgehen, die zunächst nur isoliert wurden. Von Seiten der Aramäer können sie jedenfalls keine Hilfe mehr erwarten. Auffällig ist, dass am Ende von Vers 1 ausdrücklich betont wird: David aber blieb in Jerusalem. Der Grund für sein Daheimbleiben könnte unter Umständen ganz banal sein. Möglicherweise wollte er sein gemütliches Zuhause nicht verlassen. Die folgenden Verse legen dies tatsächlich nahe. Und wer wollte es ihm verdenken? Nachdem er viele Jahre ständig auf der Flucht war, stand ihm nun ein luxuriöser Palast zur Verfügung, der sicher allerlei Annehmlichkeiten bot. Doch wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das bequeme Leben in seinem Palast könnte meines Erachtens dazu geführt haben, dass David auch selbst ein wenig bequem wurde. Und diese innere Bequemlichkeit ist schon so manchem zur Falle geworden. Wenn Sie danach Ausschau halten, werden Sie bestimmt auch bei den Leuten aus Ihrem eigenen Umfeld genügend Beispiele dafür finden. Über David wird in Vers 2 berichtet: Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Nach einer anstrengenden Tätigkeit hört sich das, womit sich David die Zeit vertreibt, jedenfalls nicht an. Zu damaliger Zeit verbringen übrigens viele Leute die Abende, wenn es draußen langsam ein wenig kühler geworden ist, auf dem Flachdach ihres Hauses. Ähnlich wie man sich bei uns im Sommer abends gern noch für eine Weile in den Garten oder auf den Balkon setzt. Der Palast wiederum ist so groß, dass man auf dem Dach ganz gut ein wenig hin und her laufen kann. Möglicherweise ist David auch ein bisschen nervös, weil er an seine Krieger denkt, die gegen die Ammoniter zu Felde ziehen, während er hier seinen Abendspaziergang macht. Doch Moment mal, was spielt sich denn dort drüben ab? Eine wunderschöne Frau betreibt auf ihrer Dachterrasse gerade Körperpflege. Wie schamlos! Aber hübsch ist sie schon. Bitte, bitte nicht weggehen. Sie merken schon, an dieser Stelle könnte man nun heftig darüber diskutieren, ob sich die Dame unbedingt so in der Öffentlichkeit zeigen muss, beziehungsweise ob David nicht einfach seinen Blick wie ein Gentleman abwenden könnte. Eine ähnliche Diskussion habe ich selbst schon mal geführt, als in einem Gottesdienst, in dem ich die Predigt gehalten habe, eine junge Sängerin in einem sehr, sehr kurzen Rock auftreten wollte. Aus dieser Erfahrung heraus kann ich eigentlich nur appellieren, dass Männer und Frauen mehr Rücksicht aufeinander nehmen sollten, statt sich gegenseitig irgendwelche unschönen Absichten zu unterstellen. Doch nun zurück zu David. Zugucken allein reicht ihm nicht. Ich lese weiter ab Vers 3. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. König David lässt die Frau also zu sich kommen, obwohl ihm mitgeteilt wurde, dass sie verheiratet ist. Von einer Kurzschlussreaktion kann hier also kaum die Rede sein. Und wer ist nun schuld an dieser kurzen leidenschaftlichen Affäre? Nun, wäre David mit seinen Leuten in den Kampf gezogen, wäre es erst gar nicht dazu gekommen. Ebenso gut kann man jedoch sagen, hätte sich Bathseba etwas diskreter verhalten, hätte David sie nicht bei der Körperpflege beobachten können. Letztlich aber ist beides kein Grund dafür, übereinander herzufallen. Zumal ein solches Verhalten, wie jeder von uns weiß, unerwünschte Folgen haben kann. Davon sind auch ein König und seine Geliebte nicht ausgenommen. Weiter ab Vers 5. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu seinem Feldhauptmann Joab, sende zu mir Uria, den Hethiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uria, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. Und als Uria aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. David verhält sich dem betrogenen Ehemann gegenüber auffallend fürsorglich. Uria soll nach Hause gehen und es sich mit Bathseba ein bisschen gemütlich machen. Doch in Wirklichkeit will David seine eigene Schuld vertuschen. Wenn eines Tages Bathseba ihr Kind auf die Welt bringt, soll sich Uria an seinen kurzen Heimaturlaub erinnern und glauben, er sei der Vater des Kindes. Doch Uria ist so pflichtbewusst, dass er sich an die bestehende Kriegsordnung hält. Er vermeidet den Kontakt zu seiner Frau, während sich seine Kameraden im Krieg befinden. Damit durchkreuzt er jedoch, ohne es zu wissen, Davids List. Weiter ab Vers 10. Als man aber David ansagte, Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, »Bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen?« Uria aber sprach zu David, »Die Bundeslade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht.« Diese Worte müssten König David eigentlich zutiefst beschämen. Uria gehört zu den Hethitern, ist also nicht einmal ein richtiger Israelit. Aber er weiß, was sich gehört, und unterstellt sich voll und ganz seinem König. Doch der hat nichts Besseres zu tun gehabt, als mit Urias Frau die Ehe zu brechen. Doch damit nicht genug. Mit allen Mitteln versucht David, ihm die Vaterschaft für das Kind, das Bathseba erwartet, unterzuschieben. Wohl auch deshalb, weil auf Ehebruch die Todesstrafe steht. Weiter ab Vers 12. David sprach zu Uria, »Bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen.« So blieb Uria in Jerusalem an diesem Tage und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, so dass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen, auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber in dem Brief, »Stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe.« Nachdem es David partout nicht gelingt, Uriah dazu zu bringen, mit seiner Frau gemeinsam in einem Bett zu schlafen, greift er zu einer härteren Methode. Uriah muss sozusagen sein eigenes Todesurteil an den Feldhauptmann Joab überbringen. Und wenn außer Uriah womöglich noch andere Leute sterben, im Augenblick ist das König David völlig egal. Ihm ist einfach nur wichtig, dass sein Fehlverhalten niemals an den Tag kommt. Weiter in unserem Bibeltext. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids, und Uriah der Hethiter starb auch. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, und gebot dem Boten: »Wenn du dem König alles bis zu Ende gesagt hast, was sich bei dem Kampf begeben hat, und siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr so nahe an die Stadt herangerückt im Kampf? Wisst ihr nicht, dass von der Mauer geschossen wird? Wer erschlug Abimelech, den Sohn Jerubbaals? Warf nicht eine Frau einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, so dass er in Tebet starb? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? So sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot.« Der Bote ging hin und kam und sagte David alles, weswegen Joab ihn gesandt hatte. Und der Bote sprach zu David: »Die Männer waren uns übermächtig und zogen herauf aufs Feld gegen uns. Wir aber gingen gegen sie an bis an den Eingang des Tores. Und die Schützen schossen von der Mauer auf deine Knechte und töteten einige von den Männern des Königs. Und auch Uriah, dein Knecht, der Hethiter, ist tot.« David sprach zum Boten: »So sollst du Joab sagen. Lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen.« Soweit die Verse 16 bis 25. David nimmt die Nachricht vom Tode Urias also mit Erleichterung entgegen. Er wird nicht zornig, wie Joab vermutet hatte, und zeigt auch sonst keine Anzeichen von Reue. Es ist schon erschreckend, David in einer solchen Verfassung zu erleben, in der es ihm nur darum geht, sein eigenes Gesicht zu wahren. Dabei ist sein Handeln nicht nur falsch, sondern auch äußerst riskant. Denn der Kreis der Mitwisser, die Davids Fehlverhalten auf die eine oder andere Weise miterlebt haben, wird immer größer. Außer Bathseba weiß nun auch Joab Bescheid, dass da irgendein krummes Ding am Laufen ist. Auch ein paar Berater Davids haben davon vermutlich Kenntnis, denn in Vers 4 wurde berichtet, dass einige Boten losgeschickt wurden, um Bathseba in den Palast zu holen. Ich stelle mir vor, wie David künftig auf seinem Thron sitzt und in die Gesichter seiner Obersten und Diener schaut und sich fortan immer wieder die Frage stellt: Wer weiß noch von dieser unappetitlichen Sache? Wird womöglich hinter meinem Rücken darüber schon getuschelt? Könnte es passieren, dass mich jemand damit zu erpressen versucht? Und was, wenn sich die Kunde von meinem Fehltritt sogar im Volk verbreitet? Die restlichen Verse von Kapitel 11 lassen nicht erkennen, wie es im Innersten von David aussieht. Er versucht einfach, die Form zu wahren. Und Bathseba gegenüber scheint er zu verschweigen, dass er für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist. Denn ab Vers 26 wird berichtet: »Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte.« Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann steht aus dem zweiten Buch Samuel das Kapitel 12 im Mittelpunkt. Nathan, der Prophet an Davids Seite, den wir schon einige Kapitel zuvor kennengelernt haben, liest David die Leviten, wenn ich das mal so mit dieser Redewendung ausdrücken darf. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.